Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum letzten Info im September auf Rabe. Das sind die Themen, die uns beschäftigen. Film aus, Vorhang zu, das Kino-Kunstmuseum wirft heute zum letzten Mal den Projektor an und macht sich bereit für den Neuanfang. Kontrollen werden laufend umgangen, wie Blutdiamanten aus der Zentralafrikanischen Republik in den Handel gelangen. Und internationale Berichterstattung unerwünscht. Nicaraguas Kanalprojekt könnte zu einer ökologischen Katastrophe führen. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt hat Karin Bachmann die aktuellen Meldungen des Tages.
Der Bund eröffnet ein neues Asylzentrum auf dem Glaubenberg. Bereits ab dem 2. November werden in der dortigen Truppenunterkunft bis zu 400 Asylsuchende für die Dauer von 6 Monaten einquartiert. Eigentlich sollte die auf 1500 Meter gelegene Anlage im Kanton Obwalden erst im Sommer 2016 als Erstaufnahmezentrum umfunktioniert werden. Doch zurzeit sind alle Erstaufnahmezentren ausgelastet und täglich werden in der Schweiz 150 Asylgesuche gestellt. Deshalb wird die Anlage auf dem Glaubenberg für den kurzfristig eingeleiteten Notbetrieb mehr oder weniger im Ist-Zustand übernommen. Vor der definitiven Inbetriebnahme im Sommer 2016 sind dann einige bauliche Massnahmen vorgesehen, heisst es in der Mitteilung vom Staatssekretariat für Migration, SEM. Die Zuwanderung in die Schweiz nimmt ab. Im Jahr 2014 zogen unter dem Strich 78.500 Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz. Damit hat sich der Einwanderungsüberschuss im Vergleich zum Vorjahr um 11.000 Personen verringert. Ende 2014 lebten total 8.237.000 Personen in der Schweiz. 98.000 Personen mehr als im Vorjahr. Diese Zahlen veröffentlichte gestern das Bundesamt für Statistik. Trotz der Abnahme betreiben die Parteien mit den Zuwanderungszahlen Wahlkampf. Was sie nicht erwähnen, 2014 verließen 82.600 ausländische Staatsangehörige die Schweiz wieder. Die SBB baut die Videoüberwachung aus. Ab 2017 sind die ersten Fernverkehrszüge mit Kameras ausgerüstet. Außerdem hat die Bahn das Personal des Videoteams mehr als verdoppelt, von 5 auf 12 Angestellte. Dies sagt Einsatzleiter Daniel Bernasconi gegenüber der SRF-Redaktion von 10 vor 10. Mittlerweile sind bei der SBB 14.000 Kameras in Bahnhöfen und Regionalzügen im Einsatz. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag scheint die Sonne den ganzen Tag und ihre Strahlen reichen gar bis zu uns. Es sollten sich keine Wolken dazwischen schieben. Am Freitag ziehen dann die ersten weißen Wolken auf. Diese verdichten sich mit jedem Tag. Am Samstag sind die Wolken dann grau und am Sonntag grau und nass.
Rabe Info.
Heute wirft das Kino im Kunstmuseum zum letzten Mal den Projektor an. Bereits einmal wollte das Kunstmuseum das hauseigene Kino schließen. Das war vor gut 10 Jahren. Doch Berner Filmschaffende und Kinobegeisterte konnten es retten. Sie gründeten den Verein Cineville und überzeugten die Museumsleitung von der einmaligen Verbindung von bildender Kunst und Kino. Doch nun ist es definitiv aus. Cineville muss den Kinosaal im Kunstmuseum räumen. In ein paar Jahren will ihn das Kunstmuseum zur Ausstellungsfläche machen. Derweilen zügelt Cineville ins Kino Rex und will dort ein Kino für Kunst bleiben. Lucia Vasella über das Ende eines Stücks Berner Kinogeschichte.
Vor über 30 Jahren beschlossen die Verantwortlichen des Berner Kunstmuseums, dem Film einen besonderen Platz im Museum einzuräumen. Mit dem damaligen Erweiterungsbau entstand so im ersten Untergeschoss des Museums das Kino. Diese räumliche Einbindung und die damit entstehende Verbindung von Kunst und Film war in ihrer Art einmalig in der Schweiz. Jetzt ist es damit vorbei. Das hauseigene Kino muss der Abteilung Gegenwartskunst weichen und ein buntes und bewegendes Kapitel Berner Kulturgeschichte geht zu Ende. Bei Marlene Korba löst das ein wenig Wehmut aus. Sie ist Präsidentin des Vereins Cineville, der das Kino seit gut 10 Jahren betreibt.
In diesem Kino ist viel passiert, viele tolle Filme, viele Gespräche, Lesungen, Diskussionen, da kommt schon Wehmut auf, ja.
Vor 12 Jahren wollte das Kunstmuseum das Kino bereits einmal schließen. Auf Initiative der städtischen Kulturabteilung und der Berner Filmszene wurde das Kino damals aber gerettet. Seither betreibt der Verein Cineville das Kino seit Ende 2011 mit Thomas Allenbach als Leiter. Die inhaltliche Nähe zum Kunstmuseum blieb bis heute bestehen. Hinzu kam die Vermittlung von Filmgeschichte in Form von Retrospektiven und Diskussionen, sowie in den letzten Jahren verstärkt ein Fokus auf das Berner Filmschaffen. Seit ein paar Jahren nun ist klar, dass das Kino-Kunstmuseum schließen muss. Das Kunstmuseum will im ersten Untergeschoss Ausstellungsfläche für Gegenwartskunst schaffen. Dies, nachdem sich ein Erweiterungsbau aus Denkmalschutz- und Kostengründen als unrealisierbar erwies. Bis zum Umbau soll das Kino als Lager dienen. Es ist naheliegend, dass der Entscheid vom Kunstmuseum, das Kino nun trotz allem aufzugeben, beim Verein Cineville nicht gut ankam.
Ja, natürlich fand der Verein Cineville die Entscheidung gar nicht gut, zumal das Kino im Kunstmuseum eines der wenigen weltweit ist. Das ist eigentlich ein Phänomen, das es nicht unbedingt so oft gibt, das aber sehr natürlich der modernen Kunst auch entspricht, die Verschmelzung zwischen Film und Video und Kunst und bildende Kunst. Deshalb haben wir das nicht verstanden und haben uns zuerst auch versucht, mit dem Kunstmuseum zu sprechen und haben dann aber auch entschieden, dass wir versuchen wollen, einen neuen Standort zu finden.
Dieser neue Standort heißt Kino Rex. Dort wird der Verein Cineville neu 2 Säle bespielen. Das Kinoprogramm kann also sogar ausgebaut werden.
Jetzt beginnen ja die Vorstellungen außer am Wochenende erst um 18 Uhr. Nun wird es neu ein Vollprogramm geben. Mit den beiden Sälen verdoppelt sich natürlich in diesem Sinn auch die Vorstellungszahl und die Art der Filme. Es wird aber auch vieles bleiben, wie es war, das heißt die Retrospektiven, die Zusammenarbeit mit den Berner Kulturinstitutionen und die seit einigen Jahren eingeführten Premierenfilme im Arthouse-Bereich. Ganz neu ist das Foyer mit der Bar.
Und auch trotz der konfliktbehafteten Ablösung vom Kunstmuseum soll die Zusammenarbeit weitergehen. Zum Beispiel wird weiterhin die Reihe Nachbilder mit Videowerken aus der Sammlung des Kunstmuseums gezeigt. Kathleen Bühler, Kuratorin der Abteilung Gegenwartskunst vom Kunstmuseum, freut sich, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Sie hat gegenüber der Schließung des hauseigenen Kinos aber auch gemischte Gefühle.
Ich habe, wie soll ich sagen, ein lachendes und ein weinendes Auge. Zum einen bin ich natürlich traurig, weil die Nähe zum Kino es erlaubt hat, sehr schön die Bälle hin und her zu spielen zwischen Ausstellungsprojekten, die wir realisiert haben im Kunstmuseum und dem Veranstaltungsprogramm, das wir daneben machen konnten. Das ist umso trauriger, dass das jetzt natürlich ein bisschen einen weiteren Weg gibt, weil es sehr praktisch gewesen war vorher und auch dem Umstand Rechnung trug, dass ja der Film an sich das eines der wichtigsten Medien der zeitgenössischen Kunst wird. Also Film hat ja alles beeinflusst. Malerei, Installation, die Leute arbeiten mit Film, Video. Und das ist in dem Sinne das weinende Auge. Das lachende Auge ist, dass ich mich freue, dass unsere Zusammenarbeit weitergeht. Und ich freue mich auch, dass der neue Ort mit den 2 Kinos, quasi den 2 Räumen, auch dem ehemaligen Kino-Kunstmuseum erlaubt zu wachsen und auch mehr Leute anzusprechen und ihm dadurch auch wieder mehr Relevanz zu geben. Und nicht zuletzt profitieren auch wir wieder davon, weil dann auch unsere Programme mehr Sichtbarkeit erhalten.
Ob sich diese Liaison von Kunst und Film auch auf Distanz bewährt, wird sich zeigen.
Natürlich muss man schauen, dass wir das geschickt kommunizieren, dass wir auch immer wieder gut aufeinander verweisen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, quasi der Moment, wo man ins Museum geht, ist doch ein anderer als der Moment, wenn man sich ins Kino setzt. Deshalb denke ich, dass wir nach wie vor unsere beiden Publikum ansprechen können und auch abholen können, in dem Moment, wo sie gerade Lust haben, das eine oder andere zu tun.
Das sagt Kathleen Bühler, Kuratorin für Gegenwartskunst im Berner Kunstmuseum. Heute Abend findet also die letzte Vorstellung im Kino im Kunstmuseum statt. Gezeigt wird um 20 Uhr passend Peter Bogdanovichs Film «The Last Picture Show» aus dem Jahre 1971. Zuvor offeriert das Kino-Kunstmuseum ein Abschiedsapero. Mehr zur Neueröffnung im Kino Rex hören Sie dann im Rabe Info Ende Oktober.
Rabe Info.
Bevor wir uns mit Blutdiamanten aus Afrika beschäftigen, bleiben wir noch ein bisschen im Kino und hören Shirley Bassey's James Bond Film Titelsong Diamonds Are Forever.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Up and then caress it, touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie.
Rabe Info.
Diamonds are forever. Diamanten sind für die Ewigkeit geschaffen. So der Titel und Titelsong eines James Bond Films. Mit der Robustheit und der Schönheit dieser Edelsteine wird ein großes Geschäft gemacht. Ein Geschäft, wo Moral und Anstand nicht nur bei James Bond Filmen oft in den Hintergrund treten. Seit in den 90er Jahren bekannt wurde, wie das Geschäft mit Diamanten aus Konfliktregionen mithilft, diese Konflikte anzufeuern und zu finanzieren, ist einiges gegangen. Es wurden internationale Regeln aufgestellt, die den Verkauf von sogenannten Blutdiamanten unterbinden sollen. Heute veröffentlicht die Menschenrechtsorganisation Amnesty International allerdings einen Bericht, wie die gut gemeinten Regeln von geldgierigen Händlern bewusst umgangen werden. Daniel Gosteli von Amnesty International erzählt uns, was in diesem Bericht steht.
In unserem Amnesty-Bericht haben wir ausführlich recherchiert, wie die größten Diamantenhändler in der Zentralafrikanischen Republik Diamanten in Werten von mehreren Millionen Dollar gekauft, ohne vorab zu klären, ob damit bewaffnete Gruppen finanzieren. Und diese bewaffneten Gruppen in der Zentralafrikanischen Republik sind schuldig für Massenhinrichtungen, für Vergewaltigungen, für das Verschwindenlassen von Personen oder auch sogar Plünderungen von Leuten verantwortlich sind. Also wirklich verantwortlich für grobe Menschenrechtsverletzungen. Und wir haben festgestellt, dass die Diamantindustrie eigentlich auch von dem profitiert, weil die Kontrolle von diesem Handel mit diesen Diamanten, die Rebellengruppen bereichen, eigentlich zu wenig stark sind.
Seit längerer Zeit schwelt in der Zentralafrikanischen Republik ein Bürgerkrieg. Es gibt internationale Vereinbarungen zu sogenannten Blutdiamanten oder eben dazu, dass es eben nicht zu Blutdiamanten kommt, dass Diamanten aus legitimem Geschäft kommen, nützen diese Vereinbarungen und das Bewusstsein, dass ja in der Zentralafrikanischen Republik ein Krieg herrscht, nichts?
Sie beziehen sich da auf den sogenannten Kimberley-Prozess. Dieser Kimberley-Prozess wurde in den Jahr 2002 und übrigens auch in Interlaken in der Schweiz lanciert. Das ist ein Zertifizierungssystem, der verlangt von den Staaten, dass man Herkunftszertifikate herausgibt, die bestätigen, dass die Diamanten, die im Handel kommen, Blutdiamanten vermeiden. Also das sind konfliktfreie Diamanten sind. Und dieser Kimberley-Prozess wurde damals herausgearbeitet nach den grauenvollen Kriegen in den 90er Jahren, die in Liberia, der Demokratischen Republik Kongo, Sierra Leone oder Angola geherrscht haben. Aber leider stellen wir immer wieder fest, sei es von Amnesty oder von anderen Organisationen, dass dieser Prozess, dieser Zertifizierungsprozess immer noch Lücke hat. Und dass man unbedingt diese Lücke schließen muss.
Dieser Kimberley-Prozess hat Lücken, er funktioniert nicht einwandfrei. Wie gehen denn die Diamantenhändler vor, um eben jetzt wie in diesem Beispiel Zentralafrikanische Republik die Diamanten quasi am Menschenrechtsprozess vorbeizuschmuggeln?
Diese Diamanten werden zum Beispiel via Nachbarländer von der Zentralafrikanischen Republik geschmuggelt. Über Kamerun zum Beispiel könnten die geschmuggelt werden. Und dann kommen sie in den großen Handelszentrum in Antwerpen oder Dubai. Und das Problem ist, dass die Kontrolle in diesem Zentrum, vor allem zum Beispiel in Dubai, zu schwach sind, damit man herausfinden kann, woher das die geschmuggelten Diamanten sind. Großes Problem ist natürlich, dass nicht alle Diamanten von der Zentralafrikanischen Republik sogenannte Konfliktdiamanten sind. Also es kommt von gewissen Regionen in der Zentralafrikanischen Republik, aber nicht vom ganzen Land. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Zentren die gewisse Maßnahmen für wirklich ganz, ganz präzise Kontrolle von den Diamanten, die in den Handelszentrum kommen, genauer unter die Lupe genommen werden, damit sie nicht auf dem internationalen Weltmarkt landen.
Sagt Daniel Gosteli, verantwortlich für Wirtschaft und Menschenrechte bei Amnesty International. Den detaillierten Bericht zu den Blutdiamanten aus der Zentralafrikanischen Republik gibt es unter www.amnesty.ch.
Rabe Info.
Ehrgeizig ist das Milliardenprojekt von Nicaragua. Mit einem Kanal sollen Pazifik und Karibik miteinander verbunden werden. Der legendäre Panama-Kanal erhält Konkurrenz. Während Nicaraguas sozialistischer Präsident Daniel Ortega durch das 50-Milliarden-Dollar-Projekt Hunderttausende neuer Arbeitsplätze verspricht, symbolisiert der Nicaragua-Kanal für andere die Aushöhlung der Demokratie und eine ökologische Katastrophe. Manche halten das ganze Projekt gar für ein lukratives Luftschloss. Auf solche Kritik reagiert Nicaraguas Regierung zunehmend allergisch. Ein Bericht vom lateinamerikanisch-deutschen Nachrichtenpool Radio Onda.
Gemächlich schwappen kleine Wellen ans Ufer. Auf dem Wasser werfen Fischer von Holzkanus ihre Netze aus. Am grauen, vulkansandigen Strandsaum machen Urlauber einen Morgenspaziergang. Das Paradies hat einen Namen, Ometepe. Die Insel mit den beiden Vulkanen Concepción und Madeiras liegt im Lago Cocibolca, auch Nicaragua-See genannt. Ometepe ist UNESCO-Biosphärenreservat und ein Magnet für Öko- und Rucksacktouristen. Wenn die Pläne der nicaraguanischen Regierung und des chinesischen Konsortiums HKND wahr werden, könnten in Zukunft wenige Kilometer vor Ometepe riesige Containerschiffe vorbeiziehen. Das massive Ausbaggern und der Öleintrag der Schiffsmotoren werden den See umkippen lassen, sagt Ruth Herrera voraus. Herrera war bis 2010 Chefin des staatlichen Wasserversorgers. In dieser Funktion hat sie zehntausende Menschen am entlegenen nordöstlichen Ufer des Sees an die Trinkwasserversorgung angeschlossen, bevor sie bei Ortega in Ungnade fiel und gehen musste.
Die Entscheidung, die wichtigste Süßwasserquelle des Landes einem privaten Investoren zu geben, ist ein Verbrechen am Recht der Bevölkerung auf Trinkwasser. Wenn wir uns den Klimawandel anschauen und dass wir dadurch in Zukunft riesige Probleme mit der Wasserversorgung haben werden.
Dagegen ist es gerade eines der Lieblingsargumente von Ronald McLean, dass der Kanal der Umwelt und dem Wasserhaushalt zugutekommt. Abgesehen davon, dass Nicaragua durch den Kanal zum mit Abstand reichsten Land Zentralamerikas werde. McLean ist Sprecher des Kanalbauprojektes für den chinesischen Investor. Vorher war er mal Umwelt-, Außen- und Wirtschaftsminister Boliviens in den neoliberalen Regierungen vor Evo Morales.
In unserer Region haben wir durch Kriege und die Armut unsere Nationen entwaldet. Und wir haben gar kein Geld, um unsere Flusssysteme und die Umwelt allgemein zu schützen. Der Kanal aber, der wird genügend Geld ins Land bringen, um wieder aufzuforsten und den See zu säubern und zu schützen.
Carlos Fernando Chamorro ist Chef des besucherstarken Internetmagazins Confidencial, das auch Fernsehmagazine produziert. Nachdem die Somoza-Diktatur seinen Vater, Pedro Joaquín, Herausgeber der wichtigsten Tageszeitung La Prensa, hatte ermorden lassen, stellte sich Chamorro auf die Seite der sandinistischen Revolution. Die Zeiten sind lange vorbei. Mittlerweile ist der Journalist einer der wichtigsten Kritiker des Systems, Ortega. Das Kanalprojekt sieht Chamorro mit gemischten Gefühlen.
Diskutieren. La posibilidad de hacer un megaproyecto en Nicaragua es algo necesario, es algo válido.
Es ist richtig und wichtig, dass über ein solches Projekt diskutiert wird. Der Kanal ist für Nicaragua seit jeher ein Objekt großer Hoffnung gewesen. Aber man kann ein solch wichtiges Projekt nicht auf Kosten der nationalen Souveränität und der demokratischen Institutionen durchziehen. Die Konzession errichtet in Nicaragua eine private Enklave, wo der Konzessionär machen kann, was er will.
Denn laut Maura Madrid, die im Centro Humboldt in Managua seit Jahren zu den Umweltauswirkungen der möglichen Kanaltrassen arbeitet, umgeht die Kanalbaukonzession alle geltenden Gesetze. Zum Beispiel dürfe der nebulöse Investor die erforderlichen Umweltstudien selbst durchführen. Überhaupt sei die Konzession ein Maulkorb für Nicaragua und ein Freibrief für den Investor.
Das Konzessionsgesetz 840 legt fest, dass alle Gesetze und Verordnungen, die auf nationaler oder lokaler Ebene das Kanalprojekt einschränken könnten, für eben dieses nicht gelten oder ganz gestrichen werden. Nach demselben Gesetz sei es den Behörden des Landes untersagt, zivil- und strafrechtliche Prozesse gegen HKDN einzuleiten, zum Beispiel bei Umweltvergehen oder Verletzungen des Arbeitsrechts. Auch Genehmigungs- und Einspruchsfristen sind weitgehend ausgehebelt. Um die Autonomierechte der indigenen und afroamerikanischen Bevölkerung ist es noch schlimmer bestellt.
Andererseits, China zu kritisieren, weil die Kanalbaulizenz die Souveränität Nicaraguas beschädige, wäre aus westlicher Sicht gewagt. Denn auch mit den Freihandelsverträgen, die Europa und die USA mit Zentralamerika geschlossen haben, hat Nicaragua bereits an Souveränität eingebüßt, zum Beispiel durch die Schiedsgerichte. Und was den Kanal betrifft, ist noch gar nicht so sicher, ob er tatsächlich gebaut wird. Maria López Vigil hegt jedenfalls ihre Zweifel. Die mittlerweile 70-Jährige ist Chefredakteurin der Monatszeitschrift Envio, die zu Revolutionszeiten die Sandinisten freundschaftlich begleitete, die aber ebenfalls dem System Ortega sehr kritisch gegenübersteht.
Ich glaube, hinter dem Projekt steckt etwas anderes. Es ist ein Spekulations- und Geldwäscheprojekt. Ein Testballon Chinas, um zu sehen, wie weit man in die Interessensphäre der USA vordringen kann. Es ist ein Luftschloss und ein innenpolitischer Schachzug, der Ortega und seinen Leuten über viele Jahre die Wiederwahl garantiert.
Auf Kritik am Kanalbauprojekt reagieren Nicaraguas Behörden zunehmend allergisch. Beim Spatenstich im Dezember 2014 ging die Polizei gegen zwei Demonstrationen von Bauern an der geplanten Kanalroute vor. 50 Verletzte waren die Folge, fast 50 Menschen hatte die Polizei, wenn auch nur für einige Tage, verhaftet. Besonders unangenehm reagiert die Regierung offenbar auf internationale Berichterstattung zum Kanalprojekt. An der Grenze nehmen die Nickeligkeiten seit den Protesten im Dezember zu. Einreisende, die nicht offensichtlich Touristen oder regelmäßige Grenzgänger sind, werden gefilzt und mittlerweile auch verhört, insbesondere wenn sie professionelles Equipment dabei haben. Den Kanal sprechen die Beamten dabei nicht an. Sie wollen aber sehr genau wissen, wo und mit wem sich Einreisende aufhalten. Für Aktivitäten mit nicaraguanischen NGOs sind mittlerweile offizielle Einladungsschreiben empfehlenswert. Besuche bei unabhängigen Medien benötigen nach Aussagen von Grenzbeamten mittlerweile die Genehmigung des Regierungsministeriums. Nicaraguas Regierung scheint jede Kritik an dem Megaprojekt verhindern zu wollen. Seltsam eigentlich bei einem Projekt, das Nicaragua dauerhaften Wohlstand bringen soll.
Sandino, bajo la montaña, aquella mañana, en sombrero alado, vino a saludar.
Das war ein Bericht aus Nicaragua von Markus Plate vom lateinamerikanisch-deutschen Nachrichtenpool Radio Onda.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 30. September auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über eine neue Hilfsorganisation, die Geheimagenten hilft, aus dem Geheimdienst auszusteigen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Radio Onda, Lucia Vasella und Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.